So eine Freizeit hat ja immer ein kleines Vorspiel. Ich habe das immer gerne, wenn man sich schon lange damit beschäftigen kann, bezüglich einem Thema. Es war irgendwann im Frühsommer, wo ich den Johannes angeschrieben habe und habe ihm eine ganze Reihe von Themen genannt, was einem so durch den Kopf geht. Und dann kam keine Antwort. Wie dann die Blätter fielen und es Herbst wurde, habe ich dann nochmal nachgehakt. Und dann hat er rausgerückt und hat gesagt, ich habe eigentlich zum Jakobusbrief keinen richtigen Bezug. Da steht er nicht allein. Das ist ja merkwürdig. Der Martin Luther hat ja die Kühnheit besessen, den Jakobusbrief innerhalb des Neuen Testaments zu verschieben. Er hat ihn ganz hinten hingeschoben, hinter den Hebräerbrief, anders als im Griechischen Testament. Das merken Sie, in manchen Bibelausgaben kriegen Sie dann Probleme. Aber ich habe mich riesig gefreut, weil der Jakobusbrief einer der allerwertvollsten Briefe ist im ganzen Neuen Testament. Aber ganz schlimm, es gibt ja immer von Theologen Vorbehalte und Martin Luther hat uns wunderbare Dinge im Heiligen Geist eröffnet, aber er hat dummerweise einen Satz einmal über den Jakobusbrief gesagt, ganz am Anfang, den hat er später widerrufen, er hat gesagt, der Jakobusbrief ist ganz wichtig und nötig zu lesen, weil da im Streit mit seinen Theologen manche Missverständnisse aufkamen, die überhaupt, das werden Sie merken, überhaupt unsinnig sind. Und ganz schlimm ist, dass heute liberale Theologen aus dem Jakobusbrief rausziehen, dass das nichts für uns heute ist. Jakobus schreibt viele Dinge, die in den anderen Stellen des Neuen Testaments nicht vorkommen. Und dann haben sie daraus geschlossen, die Theologen sind ja sehr kühn und sagen, das kann man streichen, das kann man wegfallen lassen. Für uns ist das Wort Gottes eine ganz große Gabe. Und dann werden wir erst recht hellhörig, denn wir wissen, dass Johannes auch sein Evangelium anders schreibt als Matthäus, Markus und Lukas. Und gerade das andere ist so interessant, oder? Wenn Leute vom Alten Testament nicht viel halten, dann sagen wir, das Alte Testament wegstreicht, dann fliegt euch auch das Neue Testament als einzelne Blätter um die Ohren. Wenn das in der Bibel auseinanderreißt, dann hat das keinen Wert und keinen Sinn. Einer von ganz bekannten Theologen, das war Karl Barth, der hat gesagt, das ist die allernotwendigste Schrift und die allerchristlichste Schrift im ganzen Neuen Testament. Weil im Jakobusbrief, wir werden das miteinander sehen, Dinge drinstehen, die gültig sind. Und es geht genau um den Gehorsam. Und jetzt haben Sie genau den Punkt. Liberale Theologen, die halten nichts vom Gehorsam, die wollen nach Gutdünken die Bibel sich zurechtlegen, nach ihrem Gusto. Für uns ist doch wichtig, dass Jesus uns in seiner Nachfolge verlässliche Auflagen gibt. Und da geht es um den Gehorsam. Und kein anderer als Dietrich Bonhoeffer hat dieses Wort geprägt in seiner Nachfolge, dem wertvollsten Buch von Dietrich Bonhoeffer. Nur der Glaubende gehorcht und der Gehorsame glaubt. Sie können in Ihrem Christenleben nur sichere Tritte tun, wenn Sie gehorsam Jesus gegenüber üben. Und Jakobusbrief deckt sich fast wörtlich mit einer anderen Rede im Neuen Testament, oder Bergpredigt, wo es genauso um den Gehorsam geht, bis ins Innerste. Und jetzt lesen wir diesen Abschnitt. Jetzt heute Abend, Jakobus 1, Vers 1 bis 12. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. An die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Er schreibt also an die 12 Stämme Israels, an die Judenchristen. Ganz wichtig, manche haben heute vergessen, dass Israel Jesus braucht. Ganz wichtig, der Kern der Urgemeinde waren Juden, Jesusgläubige, messianische Juden und freuen uns immer wieder in unseren Tagen. Deshalb ist es ganz wichtig, auch das Evangelium zu den Juden nach Israel zu bringen. Meine lieben Brüder, das möchte ich immer anschließen, ich habe das im Lesen schon, mit Brüdern sind natürlich immer die Frauen mit gemeint. Wenn sie von Menschen reden, sind auch Frauen gemeint. Da können Sie unterscheiden, sind Männer oder Frauen, Bürger, dann machen wir Bürgerin, das ist ganz verrückt. In der deutschen Sprache war das immer so, dass man sagen Einwohner, Einwohnerin, das ist eine ganz verrückte Sache heute im Gendern. Nein, im Neuen Testament ist natürlich ganz klar, Jesus hat ganz viel treue Jüngerinnen gehabt, aber das sind die, denen sich Jesus nicht schämt, sie Brüder zu heißen, Hebräer 2,11. Denn Jesus, die Bruderschaft, und das verbindet uns. Und das interessiert uns gar nicht, welchen Geschlechtes sie sind. Die enge Verbindung zu Jesus. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Der Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, meisten Menschen platzen ja vor lauter Weisheit, aber es ist ganz toll, wenn Christen wissen, uns fehlt die Weisheit, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Und das ist ja toll im Jakobusbrief, dass der Zweifel das Gegenstück vom Glauben ist. Mit Zweifeln kann ich nicht glauben. Ganz schlimm, dass heute viele moderne Theologen sagen, nur wer zweifelt, glaubt recht, ist ein Unsinn. Glauben ist das feste Wissen, das gewisse Wissen. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit ihrer Hitze, das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Wenn ich eine Überschrift über den Jakobusbrief schreiben müsste, würde ich drüber schreiben, sind wir wirklich Christen? Das ist nirgendwo in der Bibel so toll beantwortet wie im Jakobusbrief. Sind wir wirklich Christen? Wir leben ja heute in einer Christenheit, ja, sterbend ist. Wir merken überall, wie die Gottesdienstbesuche nachlassen, wie das geistliche Grundwasserspiegel, wie der absinkt, wie viele gar keine mehr wissen, was das ist und Glauben völlig wankend sind und die gar nicht mehr wissen, was sie glauben. Und das kommt davon her, weil man die Christen mit einer Botschaft berieselt hat. Die Reformationsbotschaft ist die gewaltigste Botschaft, wie wir vor Gott unser Leben in Ordnung bringen, gerechtfertigt werden. Aber wir haben es längst rumgeredet, ja, wir sind alle Sünder und man kann ja sowieso nichts dazu tun, es ist ja alles Gnade. Und irgendwie wird das uns geschenkt und das macht schläfrige, tote Christenheit. Und ganz erschütternd, wie das ganz besonders im Verkündigerstand eingerissen ist, dass man liederlich lebt, die Gebote Gottes bricht und meint, das sei das Christentum der Reformation. Es ist ja ganz schlimm, wie das verdreht wird, dass die Gebote Gottes gar keine Gültigkeit mehr haben, der Lebensstil ganz unwichtig ist und das ist ja genau ganz arg wichtig. Wie werde ich wirklich Christen? Und das Schlimmste, dass wir uns heute als Christen der Welt angepasst haben. Der Welt, der gefallenen Welt, der Sünde. Dass es überall normal ist, ja, wir sind ja alle Sünder, kann ja nichts dafür und das ist ja halt eben so, wir sind alle fehlerhaft. Und das ist herrlich, dass Jakobus, wer ist denn der Jakobus? Es gibt zwei Jakobus. Einer war der Bruder von Johannes, die Söhne des Zebedäus. Der ist aber schon, in der Apostelgeschichte 12 wird das beschrieben, ist der schon umgekommen, ist der gestorben, der Bruder des Johannes. Wer ist dann dieser Jakobus? Das ist ein Halbbruder von Jesus, ein Sohn der Maria und Josef. War zur Zeit von Jesus ungläubig, das steht an den Stellen, wo er Jesus begegnet. Er ist zum Glauben gekommen, Paulus erwähnt im Auferstehungskapitel, dass er den Auferstandenen gesehen hat und zum lebendigen Glauben an den Auferstandenen kam. Er war der Führer der israelischen, jüdischen Urgemeinde in Jerusalem. war der führende Kopf im Apostelkonzil, er hat die Entscheidungen gemacht. Interessant, wie demütig der Jakobus in diesem Brief ist. Er hätte doch jetzt protzen können, sagen, ich habe ja noch eine Blutsverbindung mit Jesus. Kein Wort drüber. Da steht Christen schlecht an, Hochmut und Protzen. Er hat eine andere Bezeichnung für sich, ein Knecht Gottes. Es gibt ja bei uns keine Knechte mehr. Wenn Sie zum Arbeitsamt gehen und wollen einen Knecht beim Jobcenter haben, sagen Sie, das gibt es nicht mehr. Sie sind ausgestorben. Aber für Christen ist das die größte Hoheitsbezeichnung, die sie haben. Und das haben sie genau schon den Kern vom Jakobus. Es geht um den Gehorsam gegenüber Jesus. Oder mit Bonhoeffer zu sprechen. Wer Jesus nicht gehorcht, der ist auch kein Christ. Der glaubt auch nicht. War so schön, wie mein Vater mit 57 Jahren gestorben ist. Der war ja Arbeitszimmer am Neuen Schloss im Kultministerium in den Berufsschulabteilungen und Hochfachschulen. Hat er gewünscht, dass auf seiner Todesanzeige nur steht, Gott hat seinen Knecht und dann seinen Namen heimgerufen. Seinen Knecht. Einige meiner Geschwister meinen, es ist ein bisschen komisch, es ist ein biblisches Wort. Und dass das wieder lieben. Das ist ein Ehrenwort, der größte Ehrentitel, den wir sterbliche Menschen haben können. Ich bin ein Knecht von Jesus. Ich stehe zum Dienst bereit. Ihr jungen Leute, wo braucht er mich? Wo will er mich haben? Ich bin bereit, ihm zu dienen. Wir haben es an der Weihnachtsgeschichte so schön gehört, wie die Maria sagt, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Jesus will in deinem Leben der Wirkende sein. Sag, ich stehe doch bereit, ich höre dein Kommando. Und das ist so gut, er hat deshalb diese Stellung auch für uns, dass er uns ganz viel zeigen kann. Er wendet sich an die Christen in der Zerstreuung, die dann da schon waren. Und wir sind ja wunderbarerweise in diese urchristliche, jüdische Israelgemeinde aufgenommen, gepfropft in den Weinstock. Und er fängt dann an und sagt, meine lieben Brüder, für mich ist auch dieses Wort Bruder der schönste Titel, den man haben kann. Ich finde es immer nicht gut, wenn man Christen mit so großen Titeln belegt wie Direktor. Fritz Grünschweig hat mir mal gesagt, man kann sich Leiter nennen, aber nicht Direktor. Das geht im Reich Gottes nicht gut an. Wenn man Leitungsfunktionen hat, auch über eine Gemeinde, aber mehr wollen wir nicht sein. Das Allerherrlichste ist, dass wir Schwestern und Brüder sind verbunden, weil Jesus uns ganz nah in seine unmittelbare Bruderschaft mit aufgenommen hat. Und darum ist das herrlich, dass wir da sagen, das geht aus allen Nationen und Völkern, wo wir einander treffen. War ja so schön, wenn ich in den Krisengebieten unterwegs waren, über die Ärzte ohne Grenzen und die UNO-Organisation. Und dann sagten oft die Leute, Herr Schäfbuch, ich habe Sie beobachtet, kennen Sie die Leute, waren Sie schon mal da? So, nee, bin zum ersten Mal hier, da habe ich so einen Kontakt. Es ist in Afrika üblich, dass man sich zuerst zu einer Gebetsgemeinschaft trifft. Und das verbindet ungemein. Ich weiß, wie das war im Osten, in Rumänien, in den schwierigen Zeiten des Kommunismus und in Russland, wie man Verbindung kriegt. Und das ist so schön in Afrika, da beten sie auch am Anfang. Jetzt lasst uns zuerst beten, bevor wir reden und bevor wir Gemeinschaft üben. Und das verbindet ungemein, meine lieben Brüder. Und jetzt kommt er mit einer Freudenbotschaft. Zinzendorf wurde einmal von jungen Leuten gefragt, was müssen wir denn tun, damit wir des Herrn Willen erfüllen? Was müssen wir tun, um des Herrn Willen zu erfüllen? Zinzendorfs Antwort war kurz und knapp. Sei des Heilands fröhliche Leute. Christen sind fröhliche Leute, auch wenn sie durch die Mangel gedreht werden. Hat Jesus gesagt, dass wir verfolgt werden, gehasst werden, dass wir mit Tränen durch diese Welt gehen und dass wir durchs Leiden gehen. Und Sie könnten alle viel erzählen von Ihren Leiden und Schwierigkeiten. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Wie soll das als Freude nehmen, wenn ich in Anfechtungen falle? Was sind denn Anfechtungen? Das, was Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtungen fallt. Dass mein Glaube Schiffbruch erleidet. Wenn Dinge passieren, die ich nicht verstehe. Wenn Gott Dinge zulässt, die uns gar nicht passen. Die ganz furchtbar sind. Warum tut das Gott? Ich habe ihn doch gebeten, dass er mich bewahrt und dass er mich heilt. Warum passiert das jetzt? Ganz furchtbar. ein Kind tödlich verunglückt. Irgendwas alles passiert. Wir haben doch so gebetet in Anfechtungen. Es gibt schreckliche Anfechtungen. Jeder, der im Berufsleben steht, der erlebt die Verleumdung und das Mobbing und überall sagt, Anfechtungen sind schrecklich, die reiben mich auf. Das sind die dunklen Punkte in meinem Leben, das Nacht um mich her. Warum sind denn die Anfechtungen Freude? Weil das nötig ist, dass wir nicht auf das Sichtbare bauen. Dass wir nicht auf die Welt bauen und nicht auf die schweren Ereignisse, die uns bedrohen mögen. Es ist auch immer wieder schwer in der ganzen politischen Wirrnis unserer Zeit, wo man schier verrückt wird, dass dein Blick auf Jesus ruht, in den Spannungen deines Lebens. Vor vielen Jahrzehnten musste ich eine Frau beerdigen, 37 Jahre alt. Die hat eine schreckliche Muskelerkrankung gehabt, war sehr schmerzhaft. Sie hat für das evangelische Jugendwerk, die Frau Rosemarie Pohl, die Briefe an die Kranken, die Dauerkranken geschrieben, eine Frau, die selber alles diktieren musste. Und das hat mich damals sehr geprägt. Ich habe sie erst dann all das gehört, anlässlich der Beerdigung, die ich zu halten hatte. Und die sagte, schrieb in ihren Briefen, wie herrlich ist es, wenn Jesus Christus immer mehr der Mittelpunkt eines Menschenlebens wird. Und das heißt ja, einen Menschen heilen. Ganz innerlich froh und gesund sein, auch wenn der Körper noch so übel dran ist. Sie war so schlimm dran, dass sie sagte, sie war so schwach, dass sie die Bettdecke nicht mehr hochziehen konnte vor Schmerzen. Und dann schrieb sie weiter an diese Kranke, der Druck geht weiter, die Hilfe, nach der wir uns ausgeschaut haben, wird uns nicht zuteil, aber die Verhältnisse beirren uns nicht. Wir wachsen über sie hinaus. Christus ist für uns. Keine Macht der Welt kann gegen uns sein. Ich kann mich ganz in seine Hände fallen lassen. Und kurz vor dem Sterben sagte sie ihren Freunden, er, Jesus, hat mich durchgebracht. Und deshalb ist es ganz wichtig, wir müssen durch ganz schwere Dinge oft hindurch. Und wir nehmen auch Anteil, sage ich immer, die verfolgten Christen, das bewegt uns ja. Aber sag mal, sie haben eins uns voraus, sie sind viel näher bei Jesus dran. In dem Druck, der ihnen widerfährt, in dem Hass, der ihnen entgegenschlägt. Und das ist so wunderbar. Wir sind ja Fans auch dieser herrlichen Choräle. Ganz schrecklich, warum man das heute nicht mehr auswendig lernen lässt. In dir ist Freude in allem Leide. Ein Lied. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Ganz toll bei Johann Sebastian Bach. Was will der Höllenschrecken nun? Was will uns Tod und Teufel tun, da wir in Jesu Armen ruhen? Dass die Realität von Jesus in den schweren Stunden deines Lebens erfahren werden kann. Und darum sagte Jakobus, du musst wissen, das ist das Allerherrlichste, wenn du durch schwere Dunkelheiten, Anfechtungen deines Glaubens hindurch. Das Glauben ist eine unmögliche Sache, aber Jesus will dir das Glauben schenken, das Vertrauen in dir. Er wird durch sein Wort so zu dir rufen und sprechen, dass du ihm fest vertrauen kannst in den dunklen Stunden deines Lebens. Und dann die Geduld. Wer hat denn Geduld? Geduld, das fehlt uns allen, dass wir in der Anfechtung warten auf die Lösung. Ich kann immer nur sagen, in meinem hohen Alter als 16-facher Uropa ist es ja so toll, dass man jungen Leuten immer sagen, ich habe Erfahrung. Wie oft habe ich gedacht, das ist alles verloren. Was habe ich gemeint in schweren Erlebnissen, auch in schweren Nöten und ich hatte mein Enkel gesagt, während der Notaufnahme war, ich habe schon gedacht, wenn ich sterben muss, dann soll es auch schnell gehen. Gehen auch junge Leute schon mit diesen Dingen. Und nein, wir müssen durch viel Schrecken und Leiden hindurch. Aber Geduld machen herrliche, köstliche Jesus-Erfahrungen. Und die sind so wunderbar, so groß, weil man Geduld hat. Aber ich habe doch gar keine Geduld. Und er sagt, der Jakobus so praktisch, er ist ein ganz großer Praktiker des Glaubens. Deshalb ist das die allerchristlichste Schrift, der sagt, es fehlt dir an Weisheit. Du wüsstest doch eigentlich, dass Gott das verheißen hat, dass er keinen umkommen lässt. Steht doch im Korintherbrief. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Die Weisheit fehlt dir oft. Die Weisheit, dass das doch Gott versprochen hat. Du kannst es, du kommst durch, er wird dich führen. Und wenn er dich heimholt, noch herrlicher, gibt es was Schöneres. Also alles gut geplant von ihm. Wenn dir Geduld fehlt und Weisheit, dann bitte, bete. Er gibt dir Weisheit. Das ist ja ganz wichtig. Wir haben all diese Weisheit nicht. Und gerade in den Anfechtungen, auch beim Krankenbesuch, ist das Allerwichtigste. Oder Menschen, die in verzweifelter Not kommen und dann soll ich zum Psychotherapeuten gehen. Nein! Lies das Wort. Und Jesus da, wir beten miteinander. Ganz herrlich, wenn Weisheit mangelt, er bitte Gott, der jedermann gern gibt. Gott will geben. Er möchte dich durchtragen und er möchte zu dir reden, weil wir in der Geschäftigkeit dieser Welt gar nicht dazukommen, ihn zu fragen und ihn zu bitten. Darum ist er so wunderbar, wie Jesus auch im Garten Gethsemane gebetet hat. So wird sie ihm gegeben werden. Absolute Zusage. Gott wird dich herausführen. Gott wird dir Weisheit geben in den schwersten Führungen deines Lebens. Und herrlich, du darfst auch andere aufrichten und sie trösten. Aber das Schlimme ist, dass wir zweifeln. Der Zweifel ist eine ganz schwierige, notvolle Sache. Natürlich ist die ganze Wissenschaft bei uns auf dem Zweifel aufgebaut. Die Ärzte, die sagen, wir stellen einmal alles nochmal in Frage. Wenn wir den Krebserreger suchen, alle bisherigen Theorien, wir forschen neu. Immer nur durch neues Anzweifeln kommen wir der Wahrheit auf die Spur. Das ist in allen sichtbaren materiellen Dingen dieser Welt so. Man kommt nur durch immer fortwährendes Nachfragen und Zweifeln. Bei Gottes Wort ist es anders. Gott hört nur die Stimme des Glaubens. Und der Zweifler wird nie eine Antwort kriegen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns an die großen Zusagen Gottes halten dürfen. Er erfüllt alle seine Zusagen und alle seine Verheißungen. Und du darfst das wissen, dass er dich hindurchführt wie die Träumenden. Und das haben wir in unserem Leben ja erlebt. Und das ist das herrliche Zeugnis, dass wir einen lebendigen Herrn haben. Das, was wir erleben, auch in den großen Bedrängnissen der Unruhen, das ist in der Krankheit, in den beruflichen Schwierigkeiten, was schon die Schüler erleben in der Schule, was ist das für eine herrliche Einübung, was man da erlebt hat. Bis dann endlich man das Abi hat, wie einem der Herr durchhilft, durch alle Schwierigkeiten und Engpässe. Und wie er das verheißen hat und ich darf ihm glauben, aufs Wort glauben. Und ich brauche nicht zu zweifeln, weil ich sonst untergehe im Zweifel. Und darum ist das Glauben etwas Herrliches, so wie es Hebräer 11 dann schreibt. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht, des, dass man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Denn über die Augen geht es nicht, es geht über die Ohren. Die Augen sind immer die Ursache des Zweifels. So war es schon beim Petrus, als er dort auf dem See, wo Jesus auf dem See gewandelt war, sagt, Herr, wenn du willst, kann ich auf den See hinausrennen. Jesus sagt, komm her. Und er tritt und als eine Welle kommt, schon war der Glaube umgekippt und er versinkt. Ich versinke natürlich. Das Allersicherste, wenn ich meinen Augen folge. Übrigens, die Begierde der Sünde kommt immer aus den Augen. Nicht bloß bei David, als er hinüberspähte, wie die Batscheba den Vorhang nicht zugezogen hat, als sie sich abends duschte. Ist immer, die Augen sind was Furchtbares. Die Eva sagt, sie gefällt die Frucht, die ist so schön anzusehen. Die Augen sind was ganz Furchtbares in unserem Leben. Aber das Hören des Wortes ist das ganz Entscheidende. Hören, wie ein Jünger hört. Die großen Zusagen Gottes. Er hat es gesagt und darauf wagt. Mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Es ist herrlich, dass er sein Wort erfüllen wird. Es wird nicht eins hinfallen von seinen großen Verheißungen, die er uns gegeben hat, bis wir in der Ewigkeit sind. Und wir werden uns daran freuen können und wir werden keine Stille finden, wo wir sagen, da werden wir betrogen in der Bibel. Das ist so wunderbar, dass es verlässliche Zusagen Gottes sind, an die wir uns absolut halten können, auf die wir vertrauen können. Und das ist so wahr, dass wir nicht wie eine Meereswoge sind und die Anfechtungen treiben uns ins Gebet. Große Theologe Johann Tobias Beck hat erlebt, wie seine Frau von 6 Kindern weggestorben ist. Das ist unvorstellbar. Was dadurch gemacht wird, an Leid, an Schrecken, an zerstörten Liebesbanden. Aber später, als er einem Freund einen Brief schreiben musste, der auch seine Frau verloren hat, hat er gesagt, was mir Gott in diesen Jahren der Trauer durch sein Wort geschenkt hat, in der Bibel, das war so groß, dass wenn ich meine Liebsten wiederbekommen könnte und müsste diesen Schatz seines Wortes hergeben, ich wüsste nicht, was ich wählen sollte. Der Trost in der Trauer aus seinem Wort ist so groß. Er hat immer gesagt, ihr dürft nicht bloß einzelne Worte aus der Bibel rausziehen, ihr müsst das ganze Wort lesen. Wie Gott sich dir hingibt, sich verbirgt, wie Gott schwört, dass er ein Gott des Friedens ist und der Liebe und der Barmherzigkeit. Und wie dich das durchführt, auch durch die schwersten Stunden deines Lebens. Dass wir keine Zweifler sind, Herr, gib uns Weisheit, dein Wort zu verstehen und mach uns fest auch das. Und nun geht Jakobus noch weiter und sagt, ein Bruder, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Minderwertigkeitsgefühle, das ist ja schön, sind jedenfalls besser als die Überheblichkeitsgefühle, die manche Leute auch haben, die verliebt sind als Narzisstypen in ihre eigenen Fähigkeiten und sagen, ich bin der Hoppla, jetzt komme ich bin der Größte und der Gewaltigste. Es ist gut, wenn wir auch unsere Schwächen kennen und wenn wir auch darunter leiden, an unseren Versäumnissen und Fehlern, der niedrig ist. Aber was soll ich mich rühmen? Meiner Höhe, was ist meine Höhe? Dass Jesus mich erwählt hat, dass ich sein Beauftragter, sein Knecht sein darf, dass er durch mein Leben wirken will. Das ist immer ganz groß, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die zum Glauben kommen aus ganz verrotteten Verhältnissen und sage, jetzt acht mal drauf, Jesus hat dich ausgesucht und will aus deinem kaputten Leben, das wie Schrott ist, noch was Neues machen. Du musst aufpassen, was Jesus alles kann. Rühme dich doch, du bist ein Gotteskind. Der Himmel ist dir offen. Gibt es eine höhere Berufung, als dass er alle Schuld in des Meeres Tiefe geworfen hat und dass sie ihm gehören darf? Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Also, Sie kennen das ja auch. Wir sagen, mit dem Theologenkrattel kommt einer daher und sagt, ich bin der Fachstudent und ich kann euch alle sagen, wie man die Bibel verstehen muss. Er meint, er hätte mit seinem Kopf alles begriffen und wenn er nicht weiß, er ist ein armer, sündiger Mensch mit einem sehr anfälligen Menschenverstand. Und darum tut es uns immer wieder gut, dass wir nicht überhebliche Leute sind, auch als Jesus-Leute, sondern dass wir wissen, wir sind niedrige Leute. Wenn Jesus uns nicht in seiner Gnade durchhelfen würde, jeden Tag neu, was ist das wunderbar? Ludwig Hofacker wird erzählt, wie er einmal, er war ja nur 3 Jahre im Wirken, dann in Rielinghausen, der Oberkirchenrat wollte ihn ja nicht mehr in Stuttgart haben, obwohl die Stuttgarter 3/4 der Bevölkerung eine Petition unterschrieben haben, dass er in der Leonhardskirche bleiben soll, was sein Vater war. Er ist nach Rielinghausen bei Marbach versetzt worden. Und dann hat er einmal zum Fenster hinausgeschaut. Er hat gesagt, Mutter, es ist doch erhebend, wie die Stuttgarter da Stunden laufen, um in meinen Gottesdienst zu kommen. Dann hat die Mutter gesagt, die eine rechte Seelsorgerin von Ludwig Hofacker war, schämst du dich nicht, den man jeden Tag purgieren muss, einen Einlauf machen muss, damit überhaupt die Därme schaffen? So krank war er. Und in dieser Dreistigkeit muss man immer wissen, was ist mein ganzer Körper? Ich bin von Gott erwählt, das ist das Geheimnis meines Lebens, aber er will was aus uns machen und ich brauche nicht stolz sein auf Dinge, die er uns auch geschenkt hat. War herrlich, was Hofacker bis heute für uns bedeutet und damals schon in der großen Weite ein Predigtbuch mit 52 Auflagen bis in unsere Tage hinein. Rühme dich dessen, was der Herr aus deinem Leben hat. Es ist so wunderbar, dass der Herr so viel mit dir vorhat und darum ist das so schön heute in unserem Thema, sind wir wirklich Christen? Und dann kommt das immer so schön, auch schon im Jesaja-Buch, dass das vergeht, das Gras verwelkt, die Blume fällt ab, wenn das Gras wunderbar die Rosen auf diese Blumen, herrlich, der Weihnachtsstern, wunderbar in der Wilhelma jetzt, wie die Ausstellung, Sonderausstellung der Weihnachtssterne, wunderbar, vergeht. Es wird auf den Misthaufen geworfen, das verwest. Das Menschliche geht so schnell vorüber. Wir machen das immer beim Begräbnis noch sehr schön, aber wenn schon der Leib in die Verwesung übergeblieben ist, was ist mein Leben? Das Herrliche ist, die Sonne geht auf mit ihrer Hitze, das Gras wächst, so wird unser Leben. Aber selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Du musst das wissen, dass das so eine Versuchung von uns immer ist, dass der Teufel, es gibt einen Teufel, der will uns im Glauben erschüttern. Und deshalb geht das, aber Jesus macht das, dass unsere Anfechtungen umfunktioniert werden zu ganz großen, herrlichen Gotteserfahrungen. Und wir das erleben dürfen, er wird die Krone des Lebens empfangen. Das hat Paulus dem 2. Timotheusbrief noch gesagt. Ich habe doch schon die Krone des Lebens. Das allergrößte Ziel. Mit der Rente weiß man nicht, was kommt, aber die Krone des Lebens. Das ist das Herrliche. Dass der Heiland uns die Krone des Lebens zuspricht und dass ich auf das große Ziel hoffen darf. Ich finde das so schön, dass auch der Ewigkeitsblick in vielen unserer Choräle drin ist, dass ich hinaufblicken darf auf die große, herrliche Zukunft der Vorfreude, ach, wenn ich schon da bin in der Herrlichkeit. Und wir dürfen auch denen, die auch wie ich schon im hohen Alter sind, sagen, wir wissen ja gar nicht, steht ja ganz nah schon vor der Tür, aber auch bei jungen Leuten kann das schon sehr nah sein, dass ich zur Vollendung meines Lebens komme und das Krone des Lebens, die der Herr mir verleiht. Das ist das Allerwichtigste. Das sind nicht meine Verdienste, die ich habe. Deshalb ist das auch bei Jakobus völlig klar. Wir werden nicht durch unsere Verdienste gerecht, sondern das Wunderbarste ist, dass Jesus uns die Krone des Lebens darreicht. Jetzt gibt es ja Lieder, die nicht mehr in unserem Gesangbuch stehen. Ich kann Ihnen nur immer raten, als ein Fan der alten Lieder, weil die so viel von solchen biblischen Glaubensaussagen drin haben. Da war ein Lied, das im alten württembergischen Gesangbuch drin war, mit dem ich einst konfirmiert wurde vor vielen Jahrzehnten. Da heißt es, Christen erwarten in allerlei Fällen Jesus mit seiner allmächtigen Hand. So heißt dieses Lied. Mitten in Stürmen und tobenden Wellen sind sie gebaut auf felsiges Land. Ich verstehe nicht, warum man solche Lieder wieder rausschmeißt. Das sind doch herrliche Lieder. Wenn sie bekümmerte Nächte bedenken, kann doch ihr Grauen sie wenig erschrecken. Das heißt, sein Edeling, ein Mann, der war Hofmeister bei Zinzendorf, das ist schön, da kommen dann jauchzen die Feinde zurecht. Sie haben auch so Leute, die sich freuen an ihren Missständen. Und da steht auch vom blinkenden Schwert, und wenn die Felder den Samen nicht wiedergeben und wenn die Auen nicht den Ernte geben und so weiter, wenn das nicht gedeiht. Aber da heißt, freue dich, wenn du statt freundlichen Blicken mancherlei Jammer, Anfechtung und Not duldest und wisse, was Gott will erquicken, muss erst mit Jesus durch Leiden und Tod. Willst du mitleben, so musst du mitsterben, anders kann keiner den Himmel erben. Das hat man gerne vergessen in unseren Wohlstandstagen. Wenn du das wirklich bekommen willst, was Jesus dir gibt. Völlige Wonne, verklärte Freude, himmlische Güter, undenkliches Heil werden dir einst auf ewiger Weide unter den Engeln und Menschen zuteil. Dass, wenn Christus wiederkommt, dann kommt dieser schöne Vers, der Ihnen vielleicht in manchen Älteren noch in Erinnerung ist. Seine allmächtige Stärke beweiset in den Ohnmächtigen mächtige Kraft. Dann wird alleine sein Name gepreiset, wenn er den Zagenden Freudigkeit schafft. Darum, o Jesus, gib, dass ich dir traue, wenn ich die Hilfe nicht sichtbarlich schaue. Sie haben auch manche Nöte hergebracht, die sie bewegen, und sie sind Menschen begegnet. Für mich war dieser Paul Müller, der Studienrat, mit seiner multiplen Sklerose, der schon ganz früh aus dem Schuldienst ausscheiden musste und dann doch noch weit über 80 Jahre alt wurde. Und als wir ihn bei einer Hofacker-Konferenz in der Liederhalle in Stuttgart im Rollstuhl auf das Podium gehoben haben, wollte er das nur mitgeben, dass durch Leiden Christus etwas Neues aus unserem Leben machen kann. Und dass das Thema übrigens ist Jakobusbrief. Wie wird unser Leben neu? Natürlich ist die Rechtfertigung von Jesus und der Kreuzestod und seine Auferstehung. Aber es muss sich in dir was ändern. Wenn du mit Jesus gehst, dann muss doch das neue Leben und die Liebe von Jesus dich prägen und die Geduld von Jesus, die Freude muss dich prägen. Drunter bleiben unter den schwierigen Dingen und mit Jesus siegen. Jesus hilft siegen. Ich will drüber kommen und will das in meinem Leben bewältigen und ich will um mich her auch anderen Macht, Kraft geben und sie ermutigen zum Überwinden und zum Siegen. Das ist so wichtig, dass wir das erfahren können, wie er uns führt und wer uns durchbringt und dass wir das erleben können, auch mit ihm, wie er uns hindurchführt und seine Kraft gibt und uns erneuert. Die Welt muss aus der Christenheit ausgetrieben, das weltliche Denken. Das weltliche Denken. Christus muss Gestalt gewinnen in unserem Leben. Wir wollen beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns jetzt am Ende dieses Jahres das noch einmal zurufst. Es gibt ja so viele Dinge, jeder von uns trägt an so vielen Anfechtungen, die uns bremsen, Widrigkeiten, Nöten, auch Enttäuschungen im Glauben. Und du willst uns dadurch reifen lassen. Du willst uns beschenken, dass wir ganz neu deine Siegeskraft erleben. Herr, wir bitten auch für die Christen, die in vielen Teilen der Welt durch große Not hindurchgehen, aber die uns das zurufen, dass wir mit Jesus siegen können, die das auch erleben, dass plötzlich ihre Verfolger, ja selbst Terroristen, Jesus-Jünger werden und die Macht von Jesus erkennen. Herr, lass uns in dieser bösen Zeit, in der wir leben, auch immer tiefer erkennen, dass du deine Gemeinde baust, auch in allen Widrigkeiten, auch in der Gottlosigkeit unserer Tage, weil dein Wort wahr und gewiss ist. Und wir sind von dir geliebt und gesucht und getragen. Und du willst auch in dieser Nacht, wenn wir nicht schlafen und wach liegen, können wir so manches mit dir bereden. Und im Frieden diese Freude finden, die du uns gibst. Ganz herzlichen Dank für diesen Dienst von Jakobus. Und dass er das so einmalig sagen kann, dass wir es fassen können und brauchen können. Herr, wir bitten dich auch, dass du uns auch in den Gesprächen segnest, dass wir uns auch in der Gemeinschaft einander ermutigen dürfen in deiner Nachfolge. Danke für den herrlichen Rahmen, auch hier, den wir haben, für das Abendessen, für die äußere Versorgung. Aber wir bitten dich, dass wir das erkennen, die Krone des Lebens, die du uns bereit hast. Ganz herzlichen Dank. Amen.